Hallo und willkommen zu unserer ersten Folge Technikkombinat. Ich bin Daniel.
Und ich bin der Sebastian.
Und wir wollen in der ersten Folge von unserem Podcast erstmal klären, warum machen wir einen Podcast.
Und vor allem auch, worum geht es jetzt hier bei uns genau?
Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Kurz gesagt haben wir einfach ein sehr breit gefächertes Hobby, was mit allem zu tun hat, was an Technik so anfällt, vor allem auf dem Schreibtisch liegt und in der Garage oder in der Werkstatt sich auch noch so ansammelt.
Oder und das wird jetzt,
ja, das auch einiges. Und es geht im Prinzip um Software, Hardware mit Elektronik, Mechanik, Maschinen,
Autos.
Und Autos auch und alles im Bereich des, ja, was man zu Hause selbst auch bauen, modifizieren kann. Jetzt keine Alien-Technologie, nichts Hochtrabendes,
und
alles
keine
für den Hobbyschrauber. Ja, alles im Bereich vom Hobbyschrauber, Hobbybastler, Nerd, diese Richtung.
Genau in diese Richtung soll es gehen. Und es gibt ja diverse Podcasts im Netz, wo man sich die um ähnliche Themen gehen. Leider sind die doch immer zu oberflächlich. Also das heißt, es wird nochmal ein Thema angesprochen, was einen kurz interessiert oder man sagt, hey, super, aber dann im Endeffekt wird nur mal gesagt, ja, schaut euch mal auf die Webseite und die haben das gemacht und es funktioniert. Und das wollen wir halt eben ein bisschen ausgleichen, indem wir sagen, wir haben das wirklich gemacht und es funktioniert und würden dann dementsprechend halt auch mal eine Anleitung dazu noch mitgeben.
Vom Grundprinzip ist das ja auch nicht verkehrt. Man hat einfach mal wieder eine Quelle zur Inspiration, dass man einfach mal schon mal davon gehört hat. Und irgendwann kommen wieder die kalten, langen Wintertage, wo man vor dem Internet sitzt und hat so das Gefühl, man kennt das ganze Internet schon auswendig.
Oder die langen Sommertage, wo man wieder vor dem Internet sitzt, weil man nicht ausgehen will.
Ja.
Ja, genau. Und da sind wir über Weihnachten jetzt über den Jahreswechsel, könnte man ja auch sagen, das richtige Ausdruck.
Das klingt gut, ja.
Darauf gekommen, doch auch mal selber einen Podcast zu gestalten, aufzunehmen, ins Internet zu laden, wie auch immer. Und ja, da sind wir.
Da sind wir. Und ich bin dann auch sehr gespannt auf Feedback, ob überhaupt jemand uns hören wird oder ob die ganze Arbeit schon die Katz ist. Das Ergebnis finde ich auch schon mal sehr interessant, was dabei rauskommt dann.
Eben. Okay, und in unserem Podcast soll es um diverse Themen, wie wir schon sagten, gehen. Und wir haben grob das Ganze mal versucht, im Vorneweg. Im Vorhinein zu kategorisieren und wollten dann über diverse Maschinen reden, über Software, Multimedia, Automotive, Roboter, Tools, Smart Home und das Allerwichtigste, die Kuriositäten-Ecke.
Oh ja. Ich sitze jetzt gerade vor unserem Dokument hier mit den gesammelten Werken, was wir eigentlich als perfekt geplanten Einstieg nutzen wollten. Und es hat sich einfach nur bei einer, sag ich mal, kurzen Überschrift mit einem Weblink dazu entwickelt. Mehr ist es nicht. Und jetzt müssen wir einfach spontan daraus was erarbeiten. Aber das kriegen wir wohl hin. Wir sollten uns für ein Thema entscheiden.
Welchen Artikel hast du denn zuletzt hinzugefügt?
Zuletzt, den hatte ich jetzt auch gerade im Blick. Ist, Moment, wo ist er hin? Es geht um diese Nixie-Tubes. Also, ja, nach dem Prinzip der Elektronenröhre mit der Möglichkeit, Ziffern darzustellen.
Ja.
Gibt es auch diese Nixie-Tubes. Ist dir das ein Begriff?
Das ist mir ein Begriff. Ja.
Ja, wo du diesen Glaskörper hast und diese Zahlen sind auf sehr dünnen Blechen. Es sind rausgeätzte Formen hintereinander weg und je nachdem, welches Blech du unter grob gesagt Spannung setzt, fängt an zu glimmen und zu leuchten und die Zahl entsprechend siehst du da drauf.
Ja. Okay. Und jetzt mal doof gesagt, warum sollte ich mir das kaufen? Also wozu? Was mache ich damit?
Es hat einfach, wie vieles jetzt mal, überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach geil. Das hat so einfach diesen Retro-Faktor. So, ich habe jetzt gerade die Seite vermehrt, jetzt ist sie weg. Ich weiß, worum es geht, ja. Im Prinzip werden diese Teile nicht mal hergestellt und diese vor allem Uhren, die da heute noch verkauft werden und auch sehr hochpreisig gehandelt werden, das sind halt alles Restbestände, meist aus russischer Produktion, uralte Komponenten. Und irgendwie durch YouTube, ja, bin ich mal drauf gekommen, weil YouTube schlägt mir immer schöne Videos vor, die mir mittlerweile auch sehr gut gefallen.
Weil du deine Cookies aktiviert hast.
Ja, YouTube hat schon ganz gut gelernt, was mir gefällt, das ist aber auch sehr praktisch. Jedenfalls bin ich dadurch auf die Seite von daliborfani.com gestoßen. So, das ist die Seite. Ja, das ist der. Es ist ein Tscheche, der hat sich damit beschäftigt, diese alten Nixiron wieder herzustellen. Alles in Handarbeit. Okay. Und er hat daran lange geforscht und getüftelt und gemacht und hat jetzt daraus eine eigene kleine Firma entwickelt mit Mitarbeitern, die in der Handarbeit diese Röhren wieder herstellen. Dadurch kann man die kaufen und auch diese Uhren wieder kaufen, die natürlich super geil aussehen.
Ja, ich habe nebenbei jetzt auch mal die Webseite geöffnet.
Ach so, ich wollte gerade den Link rüberschicken, ja, also ja, kann ich mir das sparen.
Dokument, das habe ich mit.
Richtig, ich hätte vielleicht sagen sollen, wo du es findest, aber jetzt hast du schon
selbst gekommen. Und muss sagen, also 145 Euro. Einsteigermodell, also so eine Standard-Nixi-Röhre, für ja. 75 Euro ist schon was eher für einen Liebhaber als für einen Bastler.
Ja gut, also eigentlich diese Webseite, auf die bin ich ja erstmal gar nicht gekommen, sondern ich habe sein Promotion-Video auf YouTube gesehen, wo sein ganzer Entwicklungsprozess dargestellt ist, wie er angefangen hat, wie er geforscht hat und dann jeder Schritt, wie so eine Röhre entwickelt wird. Also, was heißt entwickelt, zusammengebaut wird. Das habe ich mir angetan, das alles anzuschauen und es war extrem interessant gewesen. Die Herstellung von diesen extrem feinen Edelstahlblechen, dann eben die Herstellung der Glaskörper und ja, einfach dieses Know-how dahinter, damit das auch funktioniert und langlebig ist.
Vielleicht könntest du ja mal den Link von dieser Entwicklungsphase mal noch mit reinstellen. Dann können wir den das auch mal noch mit teilen, dass man sich das vielleicht auch mal angucken könnte. Für den neigten Zuschauer, der jetzt vielleicht gar nicht weiß, worum es geht und das mal sehen möchte.
Ja. Auf jeden Fall, ich suche das raus. Ich habe ja meinen brav meinen YouTube-Verlauf gepflegt und da werde ich das auch wieder finden und dann noch posten, ja. Was mir halt auf jeden Fall bei dem auch gefällt, ist, der hat alles wirklich sehr ehrlich und ungeschönt dokumentiert, wie er angefangen hat. Seine erste Werkstatt, das hat so eine Größe von einer kleinen Garage, übelst zugemüllt mit einem Schreibtisch und ein paar Blechregalen. Und dann eben dieser Entwicklungsschritt. Von diesen Bedingungen bis zu dieser richtigen Firma, die er gegründet hat und dann eben das fertige Produkt, ja, das finde ich sehr geil gemacht.
Ja, das ist eine coole Sache. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es für ihn läuft, also dann scheint es ja so, als hätte er es geschafft.
Scheinbar ja.
Genau. Coole Sache.
Ich bin gerade im Impressum, also aus, hier steht's, aus Brno in Tschechien. Relativ weit hinten. Noch ein Stück hinter Prag ist das.
Ja, da
ist der gute Mann mit seiner Firma. So, jetzt muss ich mal Facebook öffnen. Ach scheiße, jetzt habe ich verraten, dass ich bei Facebook bin.
Jetzt Bist du in Facebook?
Ja, ich bin aber noch nicht mal eingeloggt, das überrascht mich gerade. Ich habe auf seiner Facebook-Seite letztens gesehen, er hat ein paar Prototypenröhren wohl gebastelt mit diversen Star Wars-Symbolen.
Okay. Ja, jetzt wird die Sache interessanter. Apropos Star Wars-Symbole.
Wenn ich jetzt mein Passwort nicht falsch eingegeben hätte, mein super kryptisches, Moment.
Ich habe letztens auf Facebook, nee, Amazon, Star Wars Buchstützen, weil wir haben Buchstützen gesucht und Star Wars Buchstützen gefunden. Sehen ziemlich cool aus, ultra detailreich, also so Szene, da wird unter anderem die Szene dargestellt als hier Leia verkleidet als Kopfgeldjäger bei Jabba the Hutt klingelt.
Ha.
Und
okay.
Man sieht quasi, wie die vor der Tür steht auf der einen Buchstütze und was hinter der Tür passiert auf der anderen Buchstütze. Und
okay, sehr schön.
Es sah richtig gut aus, aber ich glaube 1500 US-Dollar, da habe ich mir so gedacht, meine Bücher können wahrscheinlich auch ohne Star Wars stehen.
Ja, vor allem können sie liegen.
Nee, ich habe mir mal so einen Billig-Router bei Pollen gekauft und da waren tatsächlich zwei Buchstützen dabei. Also, um diesen Router quasi versteckt aufzustellen. Zwei so einfache Metallbuchstützen. Und die tun es jetzt erstmal.
Nicht schlecht.
Genau.
Ich habe das hier gerade gefunden, das Bild. Ich weiß nicht, ob ich Käse erzählt habe. Tja, auf jeden Fall Grafiken von solchen Röhren mit Schachfiguren drin, nicht mit Star Wars-Symbolen. Aber ich meine, ich hätte das letztens auch irgendwo mit Star Wars-Symbolen gefunden. Aber wenn ich das wiederfinde, werde ich das mal noch mit verlinken.
Das wäre super.
Jedenfalls ist da einfach mehr möglich, als einfach nur Ziffern darzustellen.
Ja. Dann hatte ich ja mal in unser Dokument eingepflegt als Tool-Empfehlung. Den Atom-Editor. Hattest du den jetzt mal ausprobiert?
Ich habe den mal ausprobiert mit, naja, eher negativem Erfolg.
Also,
aber erzähl einfach mal weiter, ich will das jetzt mal nicht schlecht machen.
Nee, du kannst ruhig, ist ja auch gut, dass man mal deine Erfahrungen hört. Also wie gesagt, ich habe vorher, muss man dazu sagen, immer mit Notepad++ so gearbeitet für so ein bisschen Scripting. Und jetzt allerdings, muss ich sagen, bin ich auf den Atom-Editor umgestiegen, weil auch die Leute von Google den wohl benutzen.
Mhm.
Und weil das so ein GitHub-Eigending ist. Und muss halt sagen, ich finde ihn super. Also Syntax-Highlighting funktioniert einwandfrei. Der gängigsten Formate, also diese, nicht die jetzt nur HTML, CSS und die Kindergarten-Sachen da, sondern auch dieses ganze JSON und die Node-Sachen, die funktionieren alle ziemlich gut. Mhm. Ich bin echt zufrieden, muss ich sagen.
Ja, nee, ich benutze eigentlich Programmers Notepad, nennt das sich. Ich meine, den gibt's auch für Linux und Android, bin ich mir jetzt unsicher, aber das ist mein favorisierter Editor. Das war einfach klein, schnell. Ich habe ihn ja gerade geöffnet, um ja mal Notizen zu machen und so Syntaxbefehle einfach mal grob durchprobiert. Wenn ich HTML in der Klammer schreibe, macht er da drunter gleich das Slash HTML dazu und macht mir ein Minus-Symbol, dass ich die Gruppen öffnen und schließen kann. Das ist eigentlich mein favorisiertes schnelles Tool, um da mal was zusammenzutippen.
Ich denke, es gibt immer mal irgendwelche Tools, aber dieses Atom, das fand ich gerade zur Zeit, vor allem, weil er halt auch veränderbar ist. Du kannst den ja selber anpassen. Also
ja, er sieht cool aus, das stimmt schon. Wenn es cool aussieht.
Ja, genau. Muss ja auch mal cool aussehen.
Ja.
Muss ja auch mal cool aussehen.
Und ja, ich hatte dann auch das Problem, der scheint grafiktechnisch ja die Grafikkarte zu belasten, weil ich ja das Problem hatte mit meiner zweiten Grafikkarte im Laptop. Und dieser Atom-Editor hat es mir jedes Mal geschafft, meinen Laptop mit runterzureißen, komplett Einfrieren des Systems und auch allgemein, bis der gestartet hat. Das hat bei mir ewig gedauert.
Okay, also ich denke, dass, also ich habe den ja auch auf meinem Laptop laufen und das ist jetzt auch nicht der super High-End-Rechner, aber es läuft dann trotzdem drauf. Also muss ich sagen, hier am Festrechner sowieso, aber naja, nur meine Empfehlung.
Lego.
Das war mal ein Versuch wert.
Es gibt bestimmt noch 1 Million weitere Editoren, die da einfach gut sind. Ich wüsste jetzt auch so aus dem Stegreif nicht, was man an einem Texteditor so unglaublich toll machen sollte, dass es der beste Texteditor der Welt ist.
Ja.
Weil meistens benutze ich die für, na, sag schon, irgendwelche Konfigurationsdateien. Um jetzt irgendwelche Skripts zu schreiben, hast du ja meistens eine IDE, wo schon alles integriert ist.
Ja, aber ich habe auch nicht immer Lust, was weiß ich, gerade für PHP irgendwelche Eclipse-Sachen zu installieren oder sondern ich will halt einfach so einen schlanken Editor haben, wo ich aufmachen kann und nicht irgendwelche zig Millionen Funktionen. Das finde ich halt auch dann immer verwirrend. Also so eine IDE, wie zum Beispiel Visual Studio oder so, ist zwar schön, aber ja, ist halt auch manchmal einfach zu überladen. Gerade für so einfache.
Ja. Ja. Aber ein Kritikpunkt habe ich aber hier am Programmers Notepad. Und zwar zeigt er mir keine Zeilennummern an. Die muss ich jedes Mal auf Ansicht und Zeilennummern anzeigen manuell dazuschalten. Und wenn ich den beende und neu starte, muss ich das jedes Mal wieder manuell aktivieren. Ansonsten habe ich keine Zeilennummern. Das nervt mich übelst.
Okay.
Jetzt aber als ein Kritikpunkt.
Also dein Editor hat quasi jetzt schon...
Nee. Ja, ja. Ich benutze ja doch relativ häufig, vor allem jetzt momentan, wo ich viel G-Code für meine Miniatur-CNC-Fräsmaschine erstelle, um dann nochmal zum Schluss ein Auge drauf zu werfen, ob der Code auch Sinn macht, ob die Einstellung vom Postprozessor richtig gesessen haben und der Code auch Sinn macht und ich nicht irgendwie jetzt mit Vollgas in die falsche Richtung fahren möchte. Und da gucke ich einfach mit dem Programmers Notepad einfach mal schnell drüber. Wenn ich dann diesen erstellten G-Code ändere, kriegt das auch mit und fragt mich, ob er diese geänderte Datei gleich laden soll und also zeigt mir dann den aktuellen Text an, ohne dass ich jetzt auf einem alten Stand bin.
Okay.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine, wie ich mich versuche auszudrücken.
Ich weiß, er erkennt quasi, wenn du die Datei abgedatet hast und lädt.
Genau. So. Genau. Wenn man ab und zu mal ein bisschen verpennt ist, dann kriegt man das vielleicht nicht mit und editiert nochmal in der alten Datei drin herum und dann passt wieder überhaupt nichts zueinander. Aber der weist einen gleich drauf hin, kommt eine Meldung, blüpp, hier wurde was geändert, ist die aktuelle Einstellung laden, so ungefähr nach dem Motto.
Cool. Deine Miniaturfräsmaschine, so wie du es gerade genannt hast, so Miniatur
ja.
Die jetzt nicht, also.
Naja.
Für einen Haushaltsgebrauch.
Für einen Haushaltsgebrauch. Also grob gesagt, die steht bei mir auf dem Schreibtisch und ist von der Größe ungefähr so groß wie mein chinesischer 3D-Drucker-Bausatz. Nimmt sich nicht viel von der Größe. Ist wahrscheinlich fast dieselben Abmessungen. Ja, und einfach der Dremel als Fräsmotor. Eine ganz einfache Geschichte aus Holz zusammengebaut. Erstmal nur zu testen, ein bisschen zu spielen für Projekte. Wir schweben da schon ein paar Sachen im Kopf rum. Aber das ist jetzt einfach nur mal Spielzeug zum Probieren. Gucken, was beim Bau für Probleme auftreten, worauf man achten muss, was man vorher nicht so bedenkt. Und so weiter und so fort, wo man einfach mal schnell und dreckig irgendwas dahin bauen kann, einfach eine Schraube ins Holz drehen oder mit Heißkleber da mal schnell was festgeklebt, so dass es funktioniert und dass man erstmal so den Dreh rausbekommt, wo sind denn diese ganzen Details, wo man im Laufe der Zeit drüber stolpert, was man am Anfang überhaupt nicht bedenkt. Und da gibt es doch immer einige. Da habe ich jetzt diese Maschine erstmal aus Sperrholz hier zusammengenagelt. Und zum Leiterplatten, Isolationsfräsen taugen die auf jeden Fall. Kunststoff macht sie auch. Diverse Hölzer kriege ich auch hin, ist kein Problem. Ich habe jetzt auch mal Aluminium ausprobiert hier, aber naja, ich bin damit völlig unzufrieden.
Weil, warum hast du das mit dem Aluminium?
Naja, im Prinzip habe ich es doch gefräst, das Aluminium. Na, einfach mal so ein 5 mm Alubleche aufgespannt und mal mit dem Fräser reingefahren, so 2, 3 Zehntel und eine Bahn gefahren, ein bisschen in die andere Richtung, also wie eine kleine Tasche, so eine kleine Ausfräsung gemacht. Ja, die Maschine ist aber so weich durch die Linearführung, das drückt in alle Richtungen und es wird nicht wirklich gerade, vor allem bei den Punkten Start und Ende. Wenn du dann so einen ruhenden Punkt hast, wo der Fräser sich nicht bewegt, aber der Fräsmotor selber dreht. Da durch Vibrationen und so zieht es dann doch mal den Fräser in eine andere Richtung. Da hast du an den Ecken, wo du so eine kurze Pause hattest, dann doch mal so diverse Ausreißer drinne.
Okay.
Ich habe das jetzt auch nicht direkt im Programm meine Testfräsung gemacht,
Sondern.
sondern halt einfach händisch den G-Code eingegeben, ja. Also fahre Position X so und jetzt Y so mit dieser Geschwindigkeit. Das habe ich alles live mit der Hand gemacht, ohne irgendwie maschinell. Das war halt einfach mal nur ein Test. Nee. Ich meine, zum Fräsen, ja, habe ich ja noch so ein paar andere Sachen, aber Hauptaugenmerk hier ist halt einfach, dass sie mir Leiterplatten Isolationsfräsen kann, weil dieses ganze, diese Schweinerei mit dem Ätzen und Belichten und das ganze Verfahren ist mir persönlich einfach zu aufwendig, zu langwierig, zu teuer. Deswegen die Maschine hier.
Und man kann natürlich super toll mal irgendwas damit gravieren.
Ja. Im Prinzip habe ich bis jetzt nur sinnlose Gravuren in der Leiterplatte gemacht, aber es funktioniert. Ich muss mir nur mal noch andere Fräser besorgen, die vorne etwas spitz sind. Wurde mir empfohlen von jemand, der auch sowas macht. Der hat mir so eine eBay-Maschine gekauft, eine fertige Fräsmaschine, wo auch diverse Kunststoffe und Leiterplatten macht. Meine ist halt selbst gebaut. Der hat mir halt noch andere Fräser empfohlen, dass die Gravur auf den Leiterplan vor allem auch besser wird.
Okay. Also dass der Kopf quasi vom Dremel, sage ich jetzt mal, da gibt es wohl auch noch so arg Unterschiede.
Ja, die Fräser sind im Prinzip spitz.
Ja.
Ja, kannst dir vorstellen wie ein
Ja,
Kegel,
ich habe auch so Billig-Fräser.
der halbseitig weggeschliffen ist. Das nennt sich direkt Gravierstichel. Und diese Spitze, die gibt es in verschiedenen Winkeln. Von, ich glaube, 10 Grad fängt es an bis 60 Grad. Und je nach Anwendungszweck nimmst du halt entweder einen steileren oder einen spitzeren Winkel. Und für Leiterplatten sollen die ganz schmalen Winkel um die 20 Grad wohl sehr gut funktionieren. Getestet habe ich es noch nicht, weil, also ich laufe momentan mit 30 Grad, was irgendwie so ein bisschen in der Mitte ungefähr liegt. Es funktioniert, aber es könnte besser sein. Aber man könnte halt damit auch gravieren. Also ist halt so ein Mittelding, finde ich, für alles. Je nachdem, wie tief ich dann eintauche ins Material, das ist dann auch so ein Faktor, der dann eine Rolle spielt.
Ja.
Bei der Leiterplatte habe ich eben, wie dick ist denn eine Leiterplatte? Ich glaube, ungefähr 1,5 mm war die hier. Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls die Kupferstärke von diesen 35 Mikrometer, die muss man auf jeden Fall sicher, ja, durchdringen. Das muss man auf jeden Fall zustellen. Und dann noch ein diverser Ausgleich von der Krümmung von diesem Grundmaterial, dieser Epoxidharzplatte. Ist alles noch ein bisschen Probiersache, aber bei mir funktioniert's und ich werde demnächst halt mal noch andere Fräser besorgen und dann auch mal hier richtig sinnvolle Leiterplatten mal selbst herstellen. Ich weiß auch schon was.
Wir können ja mal ein Bild, beziehungsweise nicht nur ein Bild, sondern vielleicht auch ein Video auf die Seite mit hochladen oder auf unser Google Plus Profil, um dort mal zu zeigen, worüber wir jetzt reden. Ich meine, ich kenne die Maschine, du siehst sie jeden Tag und nur halt unsere Zuhörer eben nicht.
Videomaterial ist ja kein Problem, habe ich ja. Ich muss das auch noch mal vernünftig zusammenschneiden, weil da sind viele Totzeiten in den Videos drinne, wo einfach nur die Kamera 2 Minuten die Maschine beobachtet, wie nichts passiert. weil ich einfach wieder irgendwas vergessen habe zu konfigurieren oder vorzubereiten, und bis es dann losgeht, kann man so niemanden anbieten.
Ja, das
Voll
kenne ich.
zusammenschneiden.
Cool. Nee. Heute, wie ich dir, bevor wir den Podcast, die Aufnahme des Podcasts gestartet haben, habe ich dir ja kurz von meinem neuen Gadget erzählt, was ich heute bekommen habe. Mein Amazon Echo Dot. Und den habe ich mir auch nur gekauft, um den hier mit dem Smart Home Eigendings da zu verbinden.
Kriegt man den jetzt einfach so zu kaufen? Weil ich dachte, da musste man sich bewerben bei den ersten
Ja,
Exemplaren oder so.
ich musste mich jetzt auch auf eine Einladung von Amazon warten.
Ha.
Und habe das irgendwann im Januar oder so mich einladen lassen oder ja, mich auf die Einladungsliste setzen lassen.
Also.
Ich kann sie wahrscheinlich vor Weihnachten. Weiß ich gar nicht jetzt so genau.
Weiß ich nicht. Also, mir hast ja auch nichts erzählt davon. Ich war
Ja,
heute einfach
am Ende
überrascht.
hätten sie mir eine Einladung nicht angenommen und dann wären alle enttäuscht gewesen, wenn ich gesagt hätte, hier, das liegt bei Amazon Echo dann. Und dann hätten alle gesagt, oh, das ist doch voll toll. Und dann hätte ich jetzt gesagt, oh nee, irgendwie kriege ich ihn doch nicht. Somit ist doch die Überraschung jetzt, ich habe einen viel größer. Ja,
Ja, ich kenne ja
okay.
die Apparatur eigentlich nur durch den Kronk, weil ich es auf seiner Seite gesehen habe, und vorher wusste ich überhaupt gar nicht, dass das Ding überhaupt existiert. Ja, das war für mich dann der erste Eindruck mit dem Gerät.
Okay. Ja,
Ich habe auch
der.
keine Werbung, nichts gemacht, oder? Habe ich da was verpasst?
Ich glaube, diese Amazon-Seite ist doch voll mit dem Ding, oder?
Ja, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag auf die Amazon-Seite
Ich
guckt, um mal zu schauen, was so Neues gibt da.
schaue öfters mal bei Amazon, was so Neues gibt.
Werde es mal ausprobieren, mal gucken, was mich jetzt erwartet hier.
Nee. Ich habe mir auf jeden Fall einen bestellt. Und die Maschine ist echt lustig. Also ist da jetzt, diesen kleineren habe ich bestellt, es gibt ja so einen großen und einen kleinen. Ich habe den kleineren bestellt, nicht nur aus dem Grund, weil der günstiger ist, sondern weil am Ende funktioniert das Ding nicht gescheit und dann habe ich hier so ein teures Ding rumstehen. Und hin ja, Google baut ja das auch. Das will ich eigentlich haben, weil das funktioniert noch besser. Aber das kommt wahrscheinlich erst irgendwann Mitte, Ende. Nie nach Deutschland, genau.
Google will doch auch Richtung Open Source
Ja,
irgendwas bringen, dass man,
das Amazon?
Entschuldigung, ich glaube, eine Open Source API für künstliche Intelligenz in der Cloud. Irgendwie sowas habe ich
Hat
da
doch Tesla. Tesla hat
aufgefasst.
das. Dieser Elon Musk da, der hat doch diese Open Source Cloud für KI gemacht. Ich habe jetzt den Link nicht, das könnten wir mal raussuchen in der nächsten Sendung mal besprechen. Weil der ja Angst hat, dass hier Facebook und Google, wenn die alle mal ihre KI fertig haben, die Welt beherrschen werden. Und deswegen hat der doch mit sich irgendjemand anderem zusammengetan, um da so eine offene KI zu bauen. Naja, das Ende vom Lied ist, man kann dieses Alexa total verrückte Fragen stellen, also diese Standardfragen. Wie alt ist Angela Merkel oder was habe ich für Termine heute, wenn man vorher seinen Terminkalender nicht verknüpft hat oder spiele Musik ab oder ja, keine Ahnung, bestelle auf Amazon Kaffee. Dann bestelle ich auf Amazon Kaffee. Allerdings muss ich dazu sagen, man kann das vorher deaktivieren, man sollte das deaktivieren, man kann ein Sicherheitswort einschalten. Also ja, es ist nicht so, dass jeder kommen kann und sagen kann, ich bestelle jetzt mal bei dem was, weil das so ein Ding hat. Oder ich rufe an und spreche auf den seinen Anrufbeantworter und sage, Alexa, bestelle. Also es wird so nicht funktionieren. Ich habe es gekauft, weil ich damit das Licht ein- und ausschalten wollte. Ne? Hier, Alexa, schalte das Licht ein. Und wenn ich jetzt mal diesen Alexa einschalte, dann passiert genau das. Alexa, schalte das Licht ein.
Der Hub, mit dem das Gerät Licht verbunden ist, reagiert nicht. Bitte überprüfe Netzwerkverbindung und Stromversorgung.
Ja, wie gesagt, der Hub reagiert nicht. liegt an folgendem, dass ich halt hier mein Smart Home System ist ja Pimatic. Und ich will dem vorgaukeln, dass ich ein Philips Hue Lichtsystem hier habe, welches Amazon Alexa über die Web-Oberfläche erkennen würde. Und ja, das ist alles ein bisschen tricky und ich denke, nächste Woche funktioniert. Oder auch nicht.
Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich mir da alles so quasseln sollte, außer vielleicht so ein paar Testfragen am Anfang. Aber
naja,
da ist ja halt irgendwie kein Handbuch dazu, oder? Wo ja. Drin steht, du kannst mit der das machen und das machen.
Ja, doch, es gibt, wenn du diese App hast, dann hast du so, probiere folgende Sätze aus. Ich kann halt auch sagen, Alexa, erzähl einen Witz.
Sind zwei Muffins im Backofen. Nach einer Weile sagt der eine, puh, ganz schön heiß hier. Daraufhin der andere, huch, ein sprechender Muffin.
Ja, also, ja, wie gesagt. Aber zum Beispiel, kennst du das, wenn du manchmal so da sitzt und du denkst, oh Mensch, so, dieser Schauspieler, wie alt ist denn der? Oder ja, so diese Standardsachen so. Die man früher
ja, so ich habe das Problem, ich kann mir so schlecht Namen merken und ich kann dann nicht sagen, Alexa, hier, der Typ im Fernsehen gerade, wie hieß er denn gleich nochmal? Das würde ich, glaube ich, nicht verstehen.
Ja, wir können es ausprobieren. Wir probieren es aus. Sag mal die Serie.
Big Bang Theory.
Alexa? Wie heißen die Schauspieler der Big Bang Theory?
Ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
Okay. Also, ja. Entweder habe ich die Frage falsch gestellt oder schweiz ich wie auf jeden Fall. Man kann damit Sachen machen. Zum Beispiel so nützliche Tipps wie stell den Timer auf 10 Minuten. Na? Oder sowas.
Ja, wie in der Werbung mit dem Krümelmonster. Aber das war ja Siri.
Ja, mit dem Krümelmonster.
Ja, doch, eine interessante Anwendung oder Frage hätte ich da. Das ist mir, ich habe heute auch lange überlegt, weil du mir das ja geschrieben hattest, was man mit der quatschen könnte. Und da habe ich mich gefragt, ob die Dinge übersetzen kann in eine andere Sprache.
Das weiß ich nicht, aber was möchtest du denn wissen in einer anderen Sprache?
Naja, das ist mir ja egal. Irgendwas, zum Beispiel, was heißt
Alexa?
Guten Morgen auf Japanisch oder so.
Was heißt Morgen auf Japanisch?
Entschuldigung, aber ich habe die Frage nicht verstanden.
Hm. Alexa?
Dann frag sie doch mal, ob sie Japanisch kann.
Übersetze Hallo auf Japanisch.
Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß.
Alexa? Kannst du Japanisch übersetzen?
Darauf habe ich leider keine Antwort.
Sie scheint wohl nicht.
Kann sie überhaupt eine Sprache?
Nein. Sie kann keine Sprache. Sie spricht nur Deutsch.
Auch kein HTML? Okay.
Benutze doch dieses Cortana. Das ist ziemlich witzig, muss ich sagen. Von Microsoft.
Mein Computer nervt mich deswegen auch schon ab und zu mal. Ich wollte es auch schon probieren, nur dazu muss ich ein Microsoft-Konto einrichten.
Und so. Also die ist richtig gut. Und
Mit
der richtig interagieren. Also.
Ich bin eigentlich nur zu faul, da mir das Microsoft-Konto einzurichten.
Ja, gut.
Weil wenn ich was am Laptop mache, dann mache ich immer was anderes und habe gerade nicht so das Bedürfnis, irgendwelche Anmeldungen und Formulare auszufüllen.
Ja, okay, aber ich habe Grund. Also ich habe so ein Microsoft-Konto gehabt, deswegen habe ich das mal.
Ja.
Konto ist, also das hat man wie Sand am Meer. Microsoft, Google,
Amazon. Ja.
Nee, auf jeden Fall.
Egal, wer, die werden uns eh irgendwann alle übernehmen. Ja.
Dieser Echo Dot, lustiges Spielzeug, teurer Bluetooth-Lautsprecher. Das könnte man auch so sagen.
Oh, gut.
Ja. Genau. Vorhin, wo wir über Tools, wo ich kurz diesen Atomeditor angesprochen habe, da habe ich gleich noch unten drunter gesehen, ein lästiges Problem, was du bestimmt auch kennst, wenn man so Plastikverpackungen aufschneiden will. Diese ganzen, diese manchmal so Fernbedienungen oder die so hässlich eingeschweißt sind, wo man eine Schere braucht oder
aus diesem Hartplastik, was dann verschmolzen ist am Rand,
ja, genau.
Wo auch SD-Karten sehr gerne eingepackt sind.
Ja, genau. Wie heißt denn das?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Oder manchmal will man auch einfach nur so schnell irgendwas Kleines aufschneiden, ne? Oder Wurstverpackungen, ne? Diese eingeschweißten. Das ist auch manchmal totaler Sackgang. Entweder, und da habe ich gefunden auf Kickstarter den Nimble.
Den Nimble. So, ach ja, warte mal, das steht doch auch hier drin,
ja,
oder?
Ja, genau. Das ist wie so ein Fingerhut, so, was man so vom Nähen her kannte, mit so einem kleinen Pizzaschneider vorne dran, sag ich mal. So ein Abschneidetool.
Aber ob das reicht für diese harten, dicken Kunststoffverpackungen, ja, von so einer SD-Karte zum Beispiel?
Weil die hier, also nee, ich sehe gerade, hier ist kein so ein Pizzaschneider, sondern ein kleines scharfes Messer vorne drin. Und das ist wohl so gemacht, je mehr man drückt, desto mehr kommt da Messer raus. Und dann kann man da, also, wenn es das mal zu kaufen gibt, dann wäre ich nicht abgelehnt.
Wirst du es kaufen?
Zu kaufen. So,
sag mal, aber du kannst es doch bestimmt unterstützen, indem du es vorher kaufst. Weil ja, du sagst das auf Kickstarter.
Ich könnte das hier, ich kenne mich mit diesem Kickstarter absolut nicht. Pre-Order. Man kann es also schon wohl pre-ordern.
Weil Pre-Order ist ja meistens dann auch günstiger, wie wenn es fertig ist und du kaufst es dann später.
Moment, oder vielleicht haben die das
ja. Du gehst halt nur ein Risiko ein.
Ja, Risiko ist, das ist genau mein Ding. Deswegen gebe ich auch die Lichtsteuerung hier einer Software in die Hand.
Ja, diese komischen Verpackungen von den SD-Karten zum Beispiel, die sollen aber auch mit einem Dosenöffner.
Ja, das geht
funktionieren, auch. Die zu öffnen. Ich habe es nicht probiert. Ich habe nur davon gehört.
Ja, irgendwie öffnet hier diese Seite nicht, wo ich jetzt reordern kann. Oder wie auch immer. Nee. Das wollte ich dir als mal vorstellen, weil das hatte ich gesehen und dachte, so simpel wie genial diese Idee. Eigentlich. Naja, du musst keine Schere in der Hand halten.
Naja, ich habe hier immer irgendein Schneidwerkzeug in meiner Nähe, weil ich doch irgendwie alles mit irgendwelchen Handwerkkrempeln mehr so zugetramscht habe, habe ich doch irgendwo mal ein Messer, Zange oder irgend so was liegen.
Ja, wir haben auch mehrere Scheren hier, so, aber irgendwie hat mich trotzdem beeindruckt, oder? Jetzt ist es raus. Ich fand es cool. Jetzt im Nachhinein ist es vielleicht doch gar nicht mehr so cool. 26 Pfund kostet ein 3er Nimble-Pack.
Ein 3er Nimble-Pack, 26 Pfund, sind das nämlich so 75 Euro? Und da tue ich ja gerade komplett falsch.
Warte. Was sagt Google dazu?
Frag doch Alex, ja.
30 Euro. 30 Euro
60.
Und 47 Cent.
30.
Ja.
Oh,
ja. Ja, das heißt, ein so ein Ding kostet 10 Euro. Das ist mir schon fast bitte zu teuer, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vor allem, warum verkaufen die 3?
Naja, 3, weil...
Wenn doch eigentlich 1 reichen würde.
Nee, finde ich eben nicht. Also 3 finde ich schon sinnvoll. Einen in der Küche, einen im Arbeitszimmer und einen noch so im Wohnzimmer oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich hätte gedacht, wenn man das Ding auf dem Finger stecken hat, dann lässt man es eh gleich dran, wie so ein Ehering oder sowas.
Nee, das ist ja wie so eine Fingerschutzkappe, also nicht eher Finger, sondern und wenn man das einzeln kaufen will, sehe ich hier 8 Pfund. Und der Dreierpack ohne die tolle Tasche und ohne irgendwelche, was weiß ich, kostet 20 Pfund. Naja.
Mit Tasche auch noch.
Ja, na, klar.
Also ich persönlich tue mal den Sinn von dem Ding jetzt etwas in Frage stellen.
Okay.
Das ist vielleicht doch für Leute interessant, die jeden Tag Doch, für Leute, die jeden Tag ein Unboxing-Video machen. Weißt du, das verleiht dann so die dieses gewisse Etwas. Das ist doch das Sahnehäubchen, wenn dieser Typ im Unboxing-Video dann so ein Teil benutzt und nicht immer erstmal mit seinem Messer zitternd in der Hand, sondern er macht einfach mit dem Finger Klebebandstreifen auf Paket auf.
Ja, also jetzt... Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie ist dieses Nimble eingepackt? Wenn das auch in so einem Pappplastik-Ding ist, dann wäre das ja kontraproduktiv.
Ja. Vielleicht gibt es ein Nimble-Unboxing-Video irgendwo.
Ja. Und dann habe ich auch noch gefunden, gelesen, ja, in der, unserer Automotive-Kategorie, dass diese Open-Source-Plattform, PON, hast du dir das zufällig mal angeguckt? Open-Source-Car-Plattform.
Open-Source von Renault?
Ja.
Nee, habe ich nicht, weil, ja.
Weil du kein Renault fährst.
Ich sag mal französische Autos, ja.
Naja, das Witzige ist ja, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich baue mir hier mein Auto auf, aber dass sie das mit Raspberries realisieren wollen.
Ja, ist das hier dieses recanta.co.uk, diese...
Ja, genau. Hm. Und dieses POM basiert wohl auf der Software vom Treezy, vom Renault Treezy.
Mhm. Ja. Ja, aber wozu bräuchte ich jetzt ein Raspberry in einem Treezy? In so einem
ja, weil auf dem Raspberry wird wahrscheinlich dieses POM laufen. Der steuert wiederum irgendwelche anderen coolen Sachen an, damit man den CAN-Bus ansteuern kann. Ja. Auf der Webseite OS.
Ich lese das hier auch gerade mal ein bisschen. Onboard-Diagnose bei einem Elektroauto. Was will ich da diagnostizieren?
Ja, wie Wetter ist oder so. Keine Ahnung. Die Webseite nennt sich direkt, wo das ist, es osvehicle.com. Ja, sieht auch nicht verkehrt aus, aber ja.
Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt durch die Seite, wo du den Artikel her hast. Da stehen eigentlich auch noch ziemlich interessante andere Sachen rum hier. Also das sollte ich mir vielleicht auch mal in die Favoriten reinschmeißen. Ich wollte dich jetzt aber nicht vom Thema hier ablenken.
Nö, ich wollte das nur mal kurz reinwerfen, weil ich dachte, wir gehen jetzt hier mal so kurz grob die Kategorien durch, damit wir so ein paar Punkte ansprechen, die wir dann nie wieder ansprechen müssen.
Können wir machen, ja. Wir hatten auch schon die Diskussion, diese Kategorien sind manchmal so übergreifend oder unkategorisierbar, dass es
ja,
wird auf früher oder später auf Dauer wenig Sinn machen, alles genau penibel zu kategorisieren.
Ja, nur dass man halt so einen groben Überblick hat, dass man halt so, sich so ein bisschen da langhangeln kann, sag ich jetzt einfach mal.
Mhm.
Ja, genau, dann dieser, das, ich habe ja vor, ne, mir mal so einen Tesla zu kaufen. Ja, diesen Tesla Modell 3, nee, ist das der neueste?
Ich bin da nicht so firm, aber okay. Mit 3 haben die nicht mal Buchstaben
die
als...
Die hatten S3.
Achso.
Ja, Modell 3, ja. Das ist ja dieser Billig-Tesla. Dieser Tesla hat ja mal total geplant hat und hat mal irgendwann, als der dieses Tesla-Motors, also dieser Elon Musk, also dieses Tesla-Motors gegründet hat, ich mache Elektroautos, und zwar so, dass die in 15 Jahren jeder kaufen kann. Und da hat er gemeint, dass es wird drei Stufenplan geben, da wird es das erste Elektroauto geben, was sehr teuer sein wird und sich nur die oberen 10.000 kaufen werden. Mhm. Dann wird es das zweite Elektroauto geben, was ein bisschen billiger ist. Und dann das dritte Elektroauto, das soll quasi für die breite Masse zur Verfügung stehen. Und er hat diesen Plan eingehalten, also. Ja. Man muss mal sagen, VW, die kriegen sowas nicht auf die Reihe, zu sagen, pass mal auf, in 15 Jahren tun wir mal von 0 auf 100 fahren, jetzt einfach mal.
Naja, pass mal auf, du musst das mal realistisch sehen, was Audi und VW wahrscheinlich machen. Schau dir mal die Strompreise bei uns an und dieses Jahr sind ja schon wieder gestiegen. Ja. So, weißt du, was in 15 Jahren die Kilowattstunde an Strom kostet in Deutschland? Da musst du dir überlegen, ob du Wasser für einen Tee heiß machst
oder einmal
ob du dir das überhaupt nicht mal leisten kannst. Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also,
naja, ich denke, das wird ein Problem sein, was wir beide nicht lösen werden, aber das ist eigentlich auch gar nicht...
Aber wir werden damit konfrontiert.
Ja, das soll wahr. Darauf wollte ich aber jetzt gar nicht hinaus, sondern ich wollte nur sagen, Elektro will ich mir eins kaufen. Und hab letztens doch gefunden, in der gibt es noch einen anderen Hersteller, Faraday Future. Hast du davon schon mal was gehört?
Nach diesem Faraday-Fee, nach dem Erfinder benannt.
Dann gibt es diese interessante Website F.com. Die haben schon sehr
schön. Bei F.
F, ja. Und dann auch schicke Elektroautos.
SF, meinst du?
Genau.
Das sieht aus wie ein Honda.
Ja, das.
Wie so ein Honda Civic sieht das aus.
Ja, Honda Civic. Das ist mir eigentlich egal. Autos sehen doch eh alle gleich aus.
Ja.
So.
Our Company. Was ist denn das für eine Internetseite? Ich scroll den Text nach unten und auf einmal findet der ganze Text und da kommen irgendwelche stehenden Staubwolken an. Ich weiß noch nach unten scrollen. 1400 plus, aber growing, bla bla bla, das interessiert mich. Mich interessiert eigentlich gerade, wo denn die herkommen. Vermutlich aus den USA, oder? Jetzt, ganz unten hier. Language, Englisch, Chinesisch. Auf jeden Fall bin Englisch und Chinesisch auch auswählen.
Ja, das muss man auf YouTube gehen. Schau, der Future. Kack das. Ja, da bin ich das, ne?
Los geht's.
Ich wollte dir doch gerne, da auch mal ein anderes Elektrofahrzeug. Also, ich meine, wird auch komplett irgendwie darauf hinauslaufen, mehr das autonome Fahren im Vordergrund hochstellen. Ich hatte mir das mal durchgelesen irgendwo, oder ich habe das YouTube gesehen. Ich suche das nochmal raus und stelle mal rein. Denn Audi hat ja jetzt auch die Audi-Vorfahrt mit drin.
Nicht was anderes.
Auf die Ampeln fahren.
Die Ampel, genau, die Ampel grün schalten. Ja. Aber wohl nur in Amerika.
Ich habe mal gelesen, dass die das in Plan
haben.
Aber bei uns wird es wohl wieder nicht funktionieren, weil unser Verkehrsnetz keine offene API ist. Schade eigentlich. Ja.
Ich habe das Gefühl, ich wollte was sagen. Ja, ich habe eigentlich auch nebenbei schon wieder mit meiner Kamera hier rumgespielt, wegen der Problematik, dass ich einfach so ein schlechter Fotograf bin, halt auch mal meine Maschine, von der ich vorhin erzählt habe, die CNC-Fräsmaschine, ein bisschen zu fotografieren. Da gibt es ja, denke ich mal, in den nächsten Folgen noch viel darüber zu erzählen, wie ich die aufgebaut habe, was die mechanischen Komponenten sind, wo ich die Teile her habe, die Elektronik und die Software. Das ist eigentlich voll der Themensprung, aber gut, jetzt sind wir einmal drinnen.
Ja, wir haben jetzt so ein totales Themen-Mix-Match. Also.
Ja, also ich will niemanden Informationen vorenthalten, es kommt alles noch dran hier.
Mich würde unter
das wird nicht einfach so mit einmal
abgefertigt. Okay, jetzt geht's.
Du, diese G-Code-Umwandlung. Ja, meinst du jetzt
hauptsächlich stattfindet. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Wie ich das hier mache oder wie das allgemein speziell funktioniert?
Sowohl als auch, sage ich jetzt.
Okay, ich werde erstmal den einfachen Teil beantworten, weil den komplizierteren Teil kann ich so genau nicht beantworten. Und zwar funktioniert das italienisch mit einem Arduino und einer Library dazu. Die nennt sich Gribble, also GRBL geschrieben. Die kann über die Sache der Schnittstelle zugesendete Befehle, die dann diesen G-Code enthält, der im Prinzip nur aus den Positionsinformationen X, Y, Z-Achse und Vorschubgeschwindigkeiten, grob gesagt, besteht. Diese Punkte rechnet die um in Bewegungen, also bekommt Startkoordinate, beziehungsweise die Koordinate, die sie momentan hat, die Maschine, ist die Startkoordinate, und die Zielkoordinate bekommt sie als G-Code zugeschickt. Und diese Bahnberechnung, ob sie nun linear dahin fährt und wie sie damit fährt oder ob sie Kreisbewegung fährt, das nur mit dieser Gribble-Bibliothek um. Und danach werden dann die Schrittmotoren angesteuert. Da habe ich so ein CNC-Shield drauf sitzen mit den Schrittmotortreibern. Und dann hängen einfach nur stinknormale NEMA 17 Schrittmotoren dran, so wie sie eigentlich in jedem 3D-Drucker auch verbaut sind, so die Größe. Mehr ist das nicht.
Okay.
Und jetzt das ist mal noch der andere gesagt Punkt. Die Steuerung dazu.
Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe jetzt keine Leiterplatine, die schon fertigen G-Code hat, oder, sondern ich habe jetzt eine Grafik. Ich habe jetzt ein Bild, ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Kreis. Also ich habe einfach nur einen Kreis.
Mhm.
Wie kriege ich denn den G-Code hin?
Oh, das ist ein langer Prozess. Ich glaube, da müssen wir mal... Nee, das kriegen wir heute echt nicht mehr durch.
Okay.
Aber mal grob gesagt, dafür gibt's dann... Also du fängst an, du hast meistens eine Zeichnung, sagen wir mal, im CAD, also irgendwie, was weiß ich, Autodesk und wie sie alle heißen, gezeichnet dein Kreis. Und dann kommt das sogenannte CAM, das Computer Aided Manufacturing. Dieses CAM ist dann dafür verantwortlich, die Grafiken erstmal umzukonvertieren in deinem G-Code. Du musst dann aber eben auch der Maschine schon ein paar Infos geben, zum Beispiel dein Kreis. Hat er jetzt Innenkonturen, hat er jetzt Außenkonturen oder einfach nur die Gravur direkt auf der Linie drauf? Und dann musst du Werkzeugdurchmesser, Werkzeuglängen, Parameter wie Vorschub und Drehzahlen von eventuell Spindeln und so weiter alles dazu hingeben. Also das ist alles sehr komplex. Das machen wir mal extra gesondert, aber grob gesagt.
Sondersendung.
Naja, Sondersendung nicht, aber meiner anderen Sendung auf jeden Fall intensiver dran nehmen.
Okay. Ja. Cool, cool.
Diese Geschichte ist meistens auch mal sehr, sehr, sehr teuer.
Das ist immer nicht so gut.
Ja, ich meine, wenn man sich mal so überlegt, du hast so eine zweidimensionale Zeichnung vor dir liegen und daraus, sag ich mal, so ein bisschen Koordinaten raus. Und Verfahrwege zu errechnen, ist jetzt die Kunst nicht. Du musst halt noch erkennen, wo ist jetzt, wo beginnt der Fräsvorgang und wo hört er auf, dass du dann eben den Fräsmotor einschaltest und mit der Z-Achse wird die Höhe ins Material reinfährst. Das geht ja alles noch. Ja, kompliziert wird es dann, wenn du mehrere Regungen rauszukriegen mit solchen Programmen. Ist meines Wissens kostenlos nicht möglich. Die Programme kosten alle richtig viel Geld. Also dafür kriegst du ein Auto. Das ist was für professionelle Leute.
Was?
Naja, einen teuren Kleinwagen. Also ich kenne einen, der ist selbstständig, der baut Spezialfahrräder, Liegefahrräder und sowas und der hat eben so eine Software dazu und ich weiß, was die Software kostet. Das ist einfach immens. Krass. Kannst damit viel machen, es steckt verdammt viel Mathematik und Hirnschmalz hinter, das ist klar, aber das ist echt heftig teuer. Und die Bedienung wahrscheinlich auch nicht ganz einfach.
Aber ich finde, im nächsten Podcast sollten wir erstmal mit einem mit der Fräse beginnen und dazu mal das uns ein bisschen näher auseinander klamüsern.
Können wir machen. Im Grundprinzip ist diese Fräse wie ein 3D-Drucker. Von der Mechanik her ein kleines bisschen stabiler, aber ansonsten wie ein 3D-Drucker mit einem Dremel dran aufgebaut, so ungefähr.
Cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz. Was die Filmempfehlung, Musikempfehlung durch.
Filmempfehlung.
Und lassen
uns den frühen Abend erstmal ausklingen.
Ausklingen und bedanken uns schon mal jetzt fürs Zuhören. Und freut euch auf die nächste Folge. Nee, als Filmempfehlung kann ich zum Beispiel eine kleine Filmempfehlung geben. Der Film Hacked, kein Leben ist sicher.
Also, aha.
Der verspricht überhaupt nicht das, was der Name sagt. Also eine keine
Filmempfehlung. Wo kommt denn der Film her? Ich habe das noch nicht gehört. Kommt das im Kino oder ist das irgend so ein Amazon Prime Ding?
Das ist wahrscheinlich so ein Kinofilm.
Achso.
Der dann mal auf DVD kommt, oder?
Aha. Ja, wenn ich ins Kino gehen könnte, was momentan mit kleinem frischen Baby schwierig ist, würde ich mir übelst gern den Lego Batman angucken. Aber das hat da hiermit überhaupt nichts zu tun. Nee. Also nur am Rande.
Und
das stimmt übelst geil.
Ja, der ist bestimmt witzig. Der Lego-Film war auch nicht ziemlich gut. Und als Musikempfehlung, beziehungsweise als Radioempfehlung, höre ich in letzter Zeit Electro Swing Revolution Radio. Kann man sich auf TuneIn, Shoutcast und sonst wo kann man sich das anhören. Das ist ein ziemlich cooler Sender, die machen so ein bisschen, also diese Swing-Musik mit Elektro-Beats unterlegt, kann man so im Hintergrund ganz gut laufen lassen. Ist auf jeden Fall mal was zum Reinhören.
Ja. Ist das ein stabiler Radiosender, der regelmäßig sendet, oder?
Ne, stabiler Radiosender, ja. Ja, auch bei unserem Podcast ist so, dass gerade ein Fehler passiert ist und die Aufnahme kurz gestoppt wurde. Jetzt tragen wir kurz die letzten 3 Minuten noch nach. Es ging um eben diesen Electro Swing Revolution Radiosender, der ein dauerhafter Sender ist. Ja, dass diese 8-Bit-Musik, es gab da mal mit. Ja gut. Ja, wobei ich auch sagen muss, so 8-Bit-Sound im Radio, also 8 Stunden, man kann ja normales Radio schon mal manchmal nicht 8 Stunden aushalten. genau. Das war, denke ich, unser letztes Thema. Und der erste Nachtrag zum ersten Podcast. Und ja, hiermit würde ich jetzt sagen, wir haben geplant, den Podcast alle 4 Wochen herauszubringen. So, in relativ unstetigen Zeiträumen. Und so machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.